Das Gutachten der EFI 2022.
Wie steht es um das Forschungs- und Innovationssystem in Deutschland?
Vor welchen Herausforderungen stehen wir?
Wie muss eine Forschungs- und Innovationspolitik ausgerichtet sein?
Das Gutachten der Expertenkommission der Bundesregierung für Forschung und Innovation, kurz EFI, gibt Antworten.
Die neue Bundesregierung hat im Hinblick auf F&I-Politik umfangreiche Aufgaben zu bewältigen. Nach Auffassung der EFI ist eine strategische Neuausrichtung dringend notwendig, um wichtige Ziele zu erreichen. Technologische Rückstände müssen aufgeholt, die Entwicklung digitaler Schlüsseltechnologien mit Nachdruck vorangetrieben und die Innovationsbeteiligung erhöht werden. Politikhandeln muss agiler werden. Evaluationen F&I-politischer Maßnahmen und Politiklernen müssen stärker in Prozesse integriert werden. Der Vorsitzende der EFI, Professor Dr. Uwe Kantner, forscht seit vielen Jahren zu innovationsökonomischen Fragestellungen und beschäftigt sich mit sozialem und ökonomischem Wandel. Er erklärt in dieser Podcast-Folge, wie die F&I-Politik sich verändern muss, um die genannten Herausforderungen bewältigen zu können. Hallo, Herr Professor Dr. Kantner.
Hallo, schönen guten Tag. Freue mich, bei Ihnen zu sein.
Werfen wir zu Beginn einen Blick in die Zukunft. Welchen Zustand würden Sie sich am Ende der Legislaturperiode in Deutschland in Bezug auf F&I-Politik wünschen?
Die Koalitionsregierung hat sich für die aktuelle Legislatur ja sehr viel vorgenommen. Gesellschaft und Wirtschaft sollen umgekrempelt werden, mehr Nachhaltigkeit, mehr Digitalisierung, mehr sozialer Zusammenhalt, mehr sozialer Ausgleich. Also insgesamt eine ökologisch-soziale Wirtschaft und Gesellschaft, das wird angestrebt. Dieses Ziel wird am Ende der Legislatur sicherlich nicht erreicht sein. Das wäre überhoben, wenn man das fordern würde. Die Umstellungs- und Anpassungsprozesse, die angesteuert werden müssen, die radikalen und die nachfolgenden vielen kleinen und inkrementellen Innovationen, die brauchen einfach viel mehr Zeit. Das benötigt genau genommen Dekaden. So gesehen, was wünsche ich mir für das Ende der Legislatur? Ich wünsche mir, dass diese Prozesse und Strukturentwicklungen in Gang gebracht worden sind und dass sie auch schon erste Ergebnisse zeigen. Vielleicht etwas konkreter, 2025 hat der CO2-Preis hoffentlich begonnen, seine Wirkung auf gewünschtem Niveau zu entfalten, so ungefähr bei 80 bis 120 Euro pro Tonne. Die Energiewende soll weit vorangeschritten sein, mit einem Anteil der erneuerbaren, der nachhaltigen Energien von deutlich mehr als 50%. Die vielen heute schon marktreifen nachhaltigen Technologien, die sind dann besser einzuführen. Die Automobilwirtschaft steht vor einem Nachhaltigkeitswandel und sie steht da voll im Lauf. Erweiternde und ergänzende alternative Mobilitätskonzepte aus dem öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr sollten auch schon in der Erprobungsphase sein. In neuen Spitzen und Hochtechnologien soll Deutschland international wieder an Boden gut gemacht haben. KI, Quantentechnologie, Nanotechnologien und so weiter sind hier zu nennen. Auch die Frage der technologischen Souveränität, zurzeit so kritisch diskutiert, hat sich dann hoffentlich aufgelöst oder ist zumindest nicht mehr so relevant. Soziale Innovationen, dahinterstehende veränderte Verhaltenseinstellungen sollen in der Breite der Gesellschaft gelebt werden und weitgehend akzeptiert sein. Und das Bildungssystem in seiner gesamten Breite, da sollten auch schon erste Schritte einer grundlegenden Erneuerung eingeleitet sein. Ich höre jetzt hier mal auf, das sind vielleicht die wichtigsten Punkte, es gibt sicherlich andere mehr, aber die liegen mir, denke ich mal, zuvorderst am Herzen.
Warum ist eine neue F&I-Strategie denn notwendig? Welche Neuerungen halten Sie für die relevantesten? Welche sollten mit dem größten Nachdruck vorangetrieben werden?
Die Veränderungsprozesse, die nun über F&I, Forschung und Innovation, angestoßen werden müssen, die haben ja transformative Eigenschaften. Und deswegen gibt es auch diesen Begriff der Transformation. Und diese zeichnen sich eigentlich durch drei wesentliche Eigenschaften aus. Zum einen, sie benötigen ganz besondere Voraussetzungen und vor allem auch rechtliche Rahmenbedingungen, um überhaupt gelingen zu können. Dann gehen sie mit sehr langen Umsetzungsdauern einher und damit auch hohen Unsicherheiten. Das kann noch niemand so richtig prognostizieren, genau wie das dann funktionieren wird. Man ist letztendlich guter Hoffnung. Und letztendlich bringen diese Transformationen erhebliche positive, sehr wünschenswert, aber eben auch negative Wirkungen in der gesamten Breite der Gesellschaft und der Wirtschaft mit sich. Es ist halt hier ein Prozess der kreativen Zerstörung im Gange. Und da gibt es eben Gewinner und Verlierer und eben nicht nur einer kreativen Weiterentwicklung, bei der es letztendlich nur Gewinner gibt. Und um diese Aspekte, die so sehr stark auch miteinander verwoben sind, sachgerecht zu berücksichtigen, also diese wechselseitigen Abhängigkeiten und auch Zeitbezüge in den Griff zu bekommen, braucht man einfach einen langfristigen Plan. Nämlich einen Plan, wann, wer, was, wie und mit welchem Einsatz finanzieller Mittel machen soll. Und das muss man in einer F&I-Strategie, die so breit angelegt ist, einfach niederschreiben. Es reicht nicht aus, einfach nur die technologischen Dimensionen aufzuschreiben und sagen, na, ich fördere mal hier die eine und hier mal die andere Technologie. Wenn Sie nun fragen, welche Neuerungen sind da wohl am relevantesten, naja, irgendwie alle, sagen wir mal so, es ist, diese Neuerungen sind relevant, die helfen, die Klimawende, die Energiewende, die Mobilitätswende. Hier übrigens wird es einen schönen Podcast von meinem Kollegen Till Requarte geben zur Mobilitätswende. Neben der Mobilitätswende auch die Nachhaltigkeitswende, die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft. Das zählt alles dazu. Das ist breit gestreut, ohne Zweifel. Das ist sich wechselseitig bedingend. By the way, ohne Digitalisierung wird es mit der Nachhaltigkeit nicht wirklich was werden. Und das muss insgesamt in den Blick genommen werden. Und daher eben unsere Forderung, schreibt eine F&I-Strategie in diesem umfassenden Maße auf. Und setzt sie um, logischerweise.
Herr Kantner, es ist immer wieder die Rede vom 3,5%-Ziel. Können Sie vielleicht kurz umreißen, was das ist und wie die qualitative Dimension ausgestaltet sein soll?
Es ist immer interessant zu wissen, eigentlich wie gut und wie bereitwillig eine Volkswirtschaft ist, in Forschung und Innovation, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das macht man dann mit internationalen Vergleichen, guckt danach, wo Deutschland steht. Ein Indikator für diese Bereitschaft der Akteure, in diese riskanten Projekte zu investieren, versteckt sich hinter diesem 3,5%-Ziel. Das ist nämlich der Anteil der privaten und öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt. Und das ist so ein Indikator für die Bereitschaft, dort hinein zu investieren. Dieser Indikator bemisst eine Intensität. Wenn das 2,5% ist, ist das weniger, eine geringere Intensität, als wenn das 3,5% sind. Deutschland ist zurzeit so irgendwo bei 3,14% im Jahr 2020. Im internationalen Vergleich ist das auch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, eher Spitzengruppe, untere Spitzengruppe, wenn man das vielleicht so sagen kann. Und da liegt nun Deutschland. Und das 3,5%-Ziel ist nun der Anspruch, das Ganze noch zu intensivieren, das noch besser zu machen. Dahinter stehen wir auch als EFI-Kommission, sagen aber, die Intensität allein macht es nicht aus. Denn bei den Transformationen, die wir jetzt angehen wollen und müssen, geht es zusätzlich darum, eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Es gibt da gesellschaftlich wünschenswerte Innovationsrichtungen mit Bezug auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und so weiter und so weiter. Und deswegen reicht es eben nicht aus, Hurra zu sagen, wenn man 3,5% erreicht hat. Die Intensität ist gut, sondern man muss auch wissen, ob es in die richtigen, in die gesellschaftlich gewünschten Technologien investiert wurde. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn bei der 3,5% mit drin ist, dass die Automobilindustrie nur noch in fossile Technologien investiert, dann ist das zwar intensiv, aber eben falsch, nicht wünschenswert. Und deswegen muss man so eine qualitative Dimension haben. Und deswegen wäre es gut, bei den F&E-Ausgaben zu wissen, für was sie ausgegeben werden. Das ist im staatlichen Bereich, bei der staatlichen Förderung relativ einfach machbar. Und das ist auch unser Vorschlag. Im privaten Bereich, im wissenschaftlichen Bereich ist es eben nicht so leicht umzusetzen. Deswegen haben wir davon mal abgesehen, dort eine zusätzliche Aufgabe, Hausaufgabe aufzugeben.
Wo zeigen sich die Schwächen in der Entwicklung von digitalen Technologien konkret?
Ja, Deutschland zeigt in vielen aktuellen und modernen Technologien, darunter wesentlichen sogenannten Schlüsseltechnologien, international nicht unerhebliche Rückstände auf. Meine Kollegin Caroline Häusler wird in einem eigenen Podcast noch viel mehr zu den Schlüsseltechnologien sagen. Für jetzt ist es wichtig, dass die digitalen Technologien eben auch zu diesen Schlüsseltechnologien zählen. Hier hat Deutschland unheimlich an Rückstand aufgebaut. Wenn Sie das mit China vergleichen zum Beispiel, dann ist China uns weit vorangeeilt. Man kann das an verschiedenen Indikatoren bemessen, im wissenschaftlichen Bereich, im ökonomischen Patentbereich. Man kann es mit der Außenhandelsstatistik sich anschauen. Und was man da sieht, ist, dass Deutschland im wissenschaftlichen Bereich hinter China zurückfällt, auch hinter Korea, ungefähr den Abstand halten kann mit den USA. Bei den Patenten sieht es genauso aus. Im Außenhandel hat Deutschland bei den digitalen Technologien überhaupt keine komparativen Vorteile, also ist da überhaupt nicht handelsstark. Und es zeigt sich, wenn man die Importstatistik sich anschaut, dass wir bei den digitalen Technologien vom ostasiatischen Raum und da insbesondere von China eine hohe Abhängigkeit aufweisen. Dieses Ergebnis ist aus unserer Sicht nicht besonders überraschend. In früheren EFI-Gutachten haben wir immer wieder auf die Schwächen Deutschlands bei digitalen Technologien hingewiesen. In der Robotik, bei der künstlichen Intelligenz, bei den autonomen Systemen, bei den digitalen Geschäftsmodellen, aber auch im öffentlichen Bereich, bei E-Government, bei digitaler Hochschule und im aktuellen Gutachten auch bei E-Health. Und da wird meine Kollegin Irene Bercek auch einen Podcast dazu beisteuern. Das heißt, in letzter Konsequenz, in den letzten Jahren ist auf der digitalen Schiene in Deutschland viel, viel, viel liegen geblieben. Und die Corona-Krise hat diese Schwächen auch schonungslos aufgedeckt. Wir haben das bei E-Government gesehen, bei E-Health, aber auch in den Schulen und im gesamten Bildungssektor. Liegt ein hoher Nachholbedarf an. Und da muss jetzt die Regierung aktiv werden und muss sich dazu geschickte Programme und Strategien einfallen lassen.
Wie lauten die Handlungsempfehlungen der EFI in diesem Zusammenhang?
Na gut, die sind relativ vielschichtig. Man kann beginnen damit zu sagen, digitale Zukunftstechnologien, die noch im Anfangsstadium sind, künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, sind stärker zu fördern. Wir brauchen da Strategien oder Strategien, die vorhanden sind, sind umzusetzen oder neue Strategien sind aufzuschreiben beziehungsweise fortzuschreiben. Man kann aber auch an stark anwendungsnahe digitale Technologien und Geschäftsmodelle denken, wie etwa an die Business-to-Business-Plattformen, das ist sowas etwas Ähnliches wie die Plattformen im Consumer-Bereich, eben nur für Unternehmen, Unterunternehmen. Und dazu wird meine Kollegin Katharina Hölzle auch einen eigenen Podcast beisteuern, denn wir haben uns im aktuellen Gutachten auch mit diesen Business-to-Business-Plattformen beschäftigt. Letztendlich sind wir aber auch als EFI-Kommission durchaus bereit, industriepolitische Aktivitäten und Maßnahmen zu akzeptieren, in ausgewählten Bereichen, auch in Teilbereichen, zum Beispiel in der Halbleiterindustrie, und da ist ja aktuell auch einiges im Gange. Wir stehen aber letztendlich darauf, dass diese Industriepolitik katalytisch ist, soll heißen zeitlich befristet. Das kann nicht in eine Dauersubventionierung sich hin entwickeln. Das wäre sicherlich kontraproduktiv. Dann kann der Staat natürlich auch selbst im eigenen Bereich viel tun. Die ganze digitale Infrastruktur, Breitband, Glasfasernetz, all das ist aufzusetzen. Das hat der Staat selbst in der Hand, das vorzunehmen. Und da gibt es einen erheblichen Nachholbedarf. Wenn ich mir nur vorstelle, dass die digitale Breitbandinfrastruktur in Deutschland nur zu 62,1% ausgebaut ist, soll heißen, gut 27% sind nicht ausgebaut. Also das ist ein hohes Potenzial an Verbesserung. Das sollte getan werden. Im gesamten öffentlichen Bereich, E-Government, Cloud-Infrastrukturen, Stichwort Gaia-X, digitale Schule, digitale Hochschule, da ist viel zu tun im digitalen Bereich, wo der Staat selbst aktiv werden kann und damit natürlich auch Nachfrage schafft und damit die Privatwirtschaft dann auch dementsprechend unterstützt. Wir sollten auch das Thema Cybersicherheit nicht vergessen. Im letzten Jahr hat das BSI einen Bericht herausgebracht, wo eine dramatische Verschlechterung der Cybersicherheit angesprochen ist. Auch hier ist was zu tun und das ist zum Teil auch staatliche Aufgabe. Der Staat kann hier auch voranschreiten. Dann kann man weitergehen, kann natürlich zu den Rahmenbedingungen der Datennutzung gehen, nationale Forschungsdateninfrastruktur, Gesundheitsdaten. Ich darf noch mal auf den Podcast von Irene Bercek hinweisen zum E-Health. Da kommen auch Gesundheitsdaten drin vor, hörenswert. Und zum Datentreuhänderkonzept. Hier muss der Staat auch weiter vorangehen und die Rahmenbedingungen einfach verbessern. Auch bei der Standardsetzung, digitale Standards international festzulegen. Deutschland ist da nicht besonders gut beteiligt dran. Das ist zu verbessern. Vielleicht muss man auch die europäische Schiene spielen, ist wahrscheinlich noch sinnvoller. Aber das wird von chinesischen Akteuren zurzeit dominiert und da ist etwas dagegen zu tun. Last not least, ganz unten angefangen, Fachkräftebedarf für die digitale Transformation. Da wissen wir heute schon, dass das nicht gut aufgesetzt ist, dass da ein Riesenbedarf ist, der nicht bedient werden kann. Und mein Kollege Holger Bonin wird in einem eigenen Podcast auch dazu nochmal Stellung nehmen. Ein sehr spannendes Thema, wo viel Verbesserungsbedarf ansteht.
Wie kann es nach Meinung der Kommission gelingen, die Investitionsbeteiligung in Deutschland zu erhöhen?
Ja, die Innovationsbeteiligung ist ein Thema, das uns schon länger bedrückt, sagen wir mal. Wir bemessen das an der Innovatorenquote. Das ist der Anteil der Innovativen an allen Unternehmen. Und diese Innovatorenquote ist mittellangfristig eigentlich schon rückläufig. Im Jahr 2008 waren das noch 72%. Jetzt sind wir 2020 bei 56% angekommen. Also die Innovatorenquote ist rückläufig. Und auch die Gründungsraten in der Wissenswirtschaft, also in der F&E-intensiven und Wissenswirtschaft nach Dienstleistung, da ist das Ganze stagnierend, so zwischen 3 und 5% in den letzten Jahren. Und da müsste man eigentlich sehr viel mehr erwarten, denn die Transformationspotenziale sind so hoch, dass man eigentlich eine viel höhere Gründungsrate erwarten müsste. Was ist hier zu machen? Ganz allgemein gilt es, attraktive Rahmenbedingungen in großer Breite zu schaffen. Da zählt übrigens auch die Forschungszulage, also die steuerliche F&E-Förderung dazu, die wir ja schon seit Jahren gefordert hatten und die jetzt auch vor kurzem eingeführt wurde, die sicherlich helfen kann, auch hier die Rahmenbedingungen zu verbessern und die Innovationsanreize letztendlich zu setzen. Diese steuerliche F&E-Förderung, die gilt es zu evaluieren und dann möglicherweise entsprechend anzupassen. Neben diesen Rahmenbedingungen kann man natürlich noch sehr viel konkreter werden. Es geht um Startups, um Unternehmensneugründungen. Da fehlt es immer noch an ausreichendem Kapital. Wir werden da zwar in letzter Zeit besser, aber trotzdem ist die Luft nach oben noch groß. Der von der alten Regierung aufgesetzte Zukunftsfonds, der muss erweitert werden um einen Wachstumsfonds. Er muss geöffnet werden für institutionelle Investoren. Er sollte erweitert werden um ein Modul Impact Investing. Das soll heißen, es müssen auch Startups gefördert werden, bei denen es eben nicht nur um die Rendite, die ökonomische Rendite geht, sondern wo auch soziale, umweltbezogene und klimabezogene Ziele integriert werden und abgefragt werden. Und letztendlich sollte man auch mal mehr an die Gründerinnen denken, an die Gründerinnenförderung, die man auch in diesem Zukunftsfonds über ein entsprechendes Modul bedienen kann. Die Bundesregierung scheint dem nachgehen zu wollen. Das ist die Absicht und das unterstützen wir natürlich nachdrücklich. Ein besonders großes Problem sind die kleinen und mittleren Unternehmen. Hier muss viel mehr an Förderung geschehen. Sie sind eigentlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, diese kleinen und mittleren Unternehmen. Und sie scheinen ein bisschen ins Abseits zu geraten, was auch die Innovationsaktivitäten betrifft. Und da kann man nun an verschiedene Dimensionen denken, wo hier eine Förderung ansetzen soll. Das hat mit dem Transfergeschehen zu tun, also der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. Da könnten die KMU sehr viel stärker dran beteiligt sein. Man muss an KMUs denken in strukturbenachteiligten Gebieten. Dort sind sie nämlich oft sehr oft ansässig und sie müssen da irgendwie mal aus dem Versteck geholt werden und muss versuchen, sie in die Innovation stärker hineinzuführen. Und das hat im gewissen Sinne auch damit zu tun, dass diese KMU oftmals Innovationen betreiben, ohne selbst F&E, Forschung und Entwicklung zu betreiben, sogenannte Nicht-F&E-Innovationen. Und auch hier ist darüber nachzudenken, wie man diese Unternehmen noch weiter fördern kann und sie vielleicht auch auf die F&E-Schiene zu setzen bereit ist. Die innovative Beschaffung, also staatliche Beschaffung, aber innovativ gesehen, ist ein Bereich, der in Deutschland sehr stark unterbelichtet ist. Da gibt es hohe Potenziale, die auszuschöpfen sind. Und man kann sich fragen, ob der Staat da nicht sehr viel stärker auf dieses Instrument der innovativen Beschaffung bereit ist zu springen. Last not least, akademische Ausgründungen als Kanal des Transfers aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. Ich meine, da ist ein so hohes Potenzial drin, über Ausgründungen einfach die Innovationsbeteiligung zu erhöhen. Und gerade in unserer Transformationssituation sind ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse umso wichtiger, um diese Transformation auch in die gewünschten Richtungen zu lenken, sodass diese Transferdimension meiner Ansicht nach mit eins der wichtigsten Themen ist, das man hier adressieren sollte.
Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Gründungs- und Transferinfrastruktur an Hochschulen erheblich zu professionalisieren? Und weshalb ist dies in Ihren Augen ein wesentlicher Schritt?
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler generieren ja die neuen Ideen in ihren Laboren, in ihren Büros. Und die müssen aber unterstützt werden bei dem Transfer dieser Idee aus dem wissenschaftlichen Bereich in den ökonomischen Bereich. Die haben hohes wissenschaftliches Wissen, aber sie haben kaum ökonomisches Wissen, wie man das umsetzt. Das ist ein schwieriger Prozess und darauf muss man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach vorbereiten. Und an den Hochschulen gibt es ja Transferstellen, so werden die oft genannt, die diesen Prozess ja unterstützen können. Man muss allerdings sagen, dass die Strukturen, die an den Hochschulen bestehen, doch erheblich stärker professionalisiert werden müssen. Sie brauchen Beratungspersonal und Scouts, die selbst eigene Transfererfahrung haben, die selbst so eine Ausgründung gemacht haben, die selbst mit Patentierung und Patentverkauf konfrontiert waren, die auch mal Lizenzverträge selbst abgeschlossen haben. Denn nur aus dieser Erfahrung heraus kann man dann letztendlich auch adäquat die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beraten. Also es braucht diese Vor-Ort-Beratung durch Scouts oder Mentoren. Die müssen, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, regelmäßig bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Laboren vorbeikommen, dort gucken, was die machen, die beraten, anregen, informieren, teilweise möglicherweise auch motivieren, um so einfach diese schwierige Phase aus dem wissenschaftlichen Kontext in den ökonomischen Kontext rüberzukommen und denen einfach überbrücken helfen. Dazu braucht es neben dieser Beratung allerdings auch Plattformen der Interaktion, Workspaces oder Makerspaces, wie das ja neudeutsch heißt, Und das sind einfach Plattformen, auf denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der einen Seite und die Unternehmen interagieren können. Sie können sich ausprobieren, sie können experimentieren, sie können sich austauschen. Das sind auch Möglichkeiten, dass man auf diesen Plattformen schon mal kleine Losgrößen der Produktion vornimmt, um so letztendlich den potenziellen Abnehmern dieser Ergebnisse auch sein Proof of Concept, also ihnen zeigt, dass das funktioniert, dass das gehen kann, dass man das brauchen kann. Das sind auch Anschauungsplattformen für Venture-Kapitalgeber, die mal nachgucken können, was ist das eigentlich? Ich meine, da werden oftmals Anträge gestellt, wo das auf dem Papier steht, aber wenn man sich das mal anschauen kann, wie die Idee funktioniert und was da dahinter steckt, ist das sicherlich sehr viel hilfreicher, um die VC-Geber auch zu überzeugen. Naja, und dann sind das auch Räume, diese Plattformen der Interaktion mit der Gesellschaft, denn die Gesellschaft und bei der Festlegung der großen technologischen Richtungen, die eingeschlagen werden sollen, das haben wir immer wieder thematisiert, die ist ja sehr wichtig und die kann in diesen Räumen letztendlich auch stattfinden. Ein weiterer Punkt sind die Anreize für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Transfer. Das ist oftmals noch nicht so heimisch geworden an den Hochschulen. Der Transfer wird manchmal noch so ein bisschen als ein Stiefkind gesehen. Da kann man sicherlich Anreize schaffen, ob das nun mit der Besoldung zu tun hat oder mit irgendwelchen Ressourcenzuweisungen oder Ähnlichem, um die Transferbereitschaft letztendlich zu steigern. Vielleicht ist auch die Regelmäßigkeit der Meldung von Forschungsergebnissen an die Hochschulleitung, an die Transferstelle eine wirksame Maßnahme. Denn in Israel zum Beispiel ist das die Regel, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Ergebnisse sofort weiterleiten und man dann dort guckt, was man mit denen transfermäßig anfangen kann. Letzter Punkt dazu, zu dem Transfer. Vielleicht, ich meine, die Hochschulen haben in aller Regel keine Transferstrategie und die AUFs in eingeschränkter Weise wohl auch. Also die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Hochschulen eine Transferstrategie haben und sie auch leben. Das ist für kleinere Hochschulen sicherlich nicht ganz so einfach, aber man kann sich ja da auch zusammentun, wenn man in räumlicher Nähe ist, um dann gemeinsam eine Transferstrategie aufzusetzen, dann gemeinsam auch Transfereinrichtungen zu bedienen. Und da könnte man durchaus auch mal an die formale Form dieser Transfereinrichtungen denken. Momentan sind die ja irgendwie in den administrativen Apparat der Hochschulen eingebaut. Vielleicht sollte man die auch mal ausgliedern und in Form von GmbHs führen. Dann kommt da sicherlich auch nochmal ein Schub an Professionalisierung rein und an stärker privatwirtschaftlichem Denken.
Lassen Sie uns noch zu einem anderen Thema kommen. Agile Governance-Strukturen. Wie müssen Governance-Strukturen beschaffen sein, um agil zu sein? Was muss sich also ändern?
Ja, mit dem Thema Governance-Strukturen sprechen Sie ein ewig beliebtes Thema an. Das haben wir im Gutachten 2021 ja auch schon formuliert, dass für die großen Aufgaben in der Transformation, dass dort bestimmte Governance-Strukturen und Governance-Prozesse aufzusetzen sind. Wir hatten im letzten Gutachten schon das Konzept der sogenannten missionsorientierten Forschungs- und Innovationspolitik angesprochen gehabt. Das können wir heute nur noch mal unterstreichen. Wird immer wichtiger. Liebe Bundesregierung, setzt es genauso um. Und diese Missionsorientierung erfordert natürlich bestimmte Prozesse und Strukturen, damit sie funktionieren kann. Und die kann man nun mal vereinfacht mit dem Begriff Agilität auch beschreiben. Agilität ist eben nicht nur schnell zu sein und flexibel, sondern eben auch proaktiv, vorausschauend denken, partizipativ, Akteure mit einzubeziehen. Das kann man nicht alleine machen. Und vor allem auch reflexiv, das heißt, immer wieder nachgucken, was hat man bisher gemacht, wie wurden bestimmte Maßnahmen angegangen, wie ist es sich letztendlich auch ausgegangen, ist das gut gegangen oder muss ich nochmal nachbessern? Und dafür braucht es entsprechende Management-Tools, da gibt es einen ganzen Toolkasten dafür, wie man das machen kann. Aber vielleicht fast noch wichtiger, es gibt ganz bestimmte Interaktionsstrukturen, die aufzubauen sind. Und dafür ist es für uns unheimlich wichtig, dass die politischen Entscheidungsträger bereit sind, Silo-Denken zu überwinden, Ressort- oder ministeriales Ressortdenken einfach zu überwinden und übergreifende Projektteams und Innovationseinheiten zu etablieren zwischen den verschiedenen Ministerien und den dort vorhandenen Einheiten, die dann wirklich da routinemäßig und gut aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten und dann diese Missionen, die so wichtig sind für die Transformation, dann auch voranzubringen. Ein zweiter Punkt ist sicherlich, dass es eine kluge Arbeitsteilung geben muss zwischen Strategiebildung auf der einen Seite und Operationalisierung oder Umsetzung der Strategien auf der anderen Seite. Ich meine, so ein aktuelles Beispiel, jetzt gerade mit dem sich die neue Koalitionsregierung ja befasst, ist der Bereich der Digitalisierung, also der Transformation hin zu einer digitalen Gesellschaft. Wir haben da eine schwache Digitalisierungsdynamik, das hatte ich schon angesprochen, und wir brauchen eine bessere, eine agilere Digitalpolitik. Das hatte die EFI auch schon in einem Policybrief mal vorgeschlagen, nämlich ein Ministerium neuer, moderner, agiler Art. Dazu kam es jetzt nicht. Die Digitalisierungspolitik wird doch über mehrere Ressorts nun verteilt bleiben. Dann kommt natürlich gleich die Frage auf, wer hat jetzt hier den Hut auf? Wer ist der Bestimmer? Das scheint auch noch nicht ganz geklärt zu sein. Und was es letztendlich bedarf, ist, dass nun ressortübergreifende Koordination garantiert wird. Da braucht man Strukturen. Die Schnittstellen müssen ganz klar definiert werden. Und an diesen Schnittstellen müssen eben entsprechende Projektteams oder Taskforces sitzen, die diese Schnittstellen richtig bedienen und so das Ganze dann, wie man so schön sagt, nach vorne bringen, nach vorne wuppen. Es gibt andere Governance-Strukturen, die schon ziemlich agil sind oder zumindest sein sollen. Die Agentur für Sprunginnovationen ist hier anzusprechen, die EFI ja in den letzten Jahren auch immer wieder gepusht hat. Das ist eine höchst agile Struktur, wenn sie denn nur den notwendigen Freiraum hätte. Den hat sie bisher noch nicht richtig erreicht und da ist erheblich nachzubessern. Aber wir sind guter Hoffnung, dass die Koalitionsregierung das in schneller Zeit auch dann schaffen wird. Apropos nochmal Agilität und dann eben Bezug auf Reflexibilität, ist also auch ein Dauerthema der EFI-Kommission. Evaluationen, Evaluationen, Evaluationen. Die ganzen Politikmaßnahmen müssen sachgerecht nach State of the Art evaluiert werden, methodisch auf höchstem Niveau. Der Datenzugang, um das richtig machen zu können, muss frei sein für die Evaluatoren. Und man muss vielleicht auch mal nicht nur einzelne Maßnahmen evaluieren, sondern möglicherweise auch das gesamte Fördersystem. Denn da haben sich auch schon Strukturen herausgebildet, die man eher als verkrustet bezeichnen kann, mit viel Doppelförderungen und teilweise auch Ineffizienzen drin. Also nochmal Evaluation, 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 ein extrem wichtiges Thema.
Warum werden derzeit Agenturlösungen in der Politik bevorzugt? Warum spricht sich die EFI eher gegen diese aus? Und was empfiehlt sie stattdessen?
Ja, warum gibt es die Agenturdiskussion? Naja, ganz einfach. Man hat die Absicht, die Strukturen zu verbessern, weil klar geworden ist, dass man mit den bestehenden Strukturen und Abläufen den aktuellen Problemlagen nicht mehr gerecht wird. Wirtschaft und Gesellschaft sollen sich in der gesamten Breite irgendwo verändern und verbessern, sollen Strukturveränderungen durchführen. Die Politik nicht? Doch, die Politik muss es auch machen. Und das hat man erkannt. Das ist gut so. Nun wird das von der Politik in der Regel mit Agenturvorschlägen gemacht. Gut, die EFI akzeptiert eine Agenturlösung schon. Und zwar dann, wenn diese Agentur etwas macht, was die private Wirtschaft oder andere Förderformate nicht in den Angriff nehmen. Also die Agentur für Sprunginnovation, ich hatte sie gerade eben schon mal erwähnt, ist so eine Agentur, die wir vollkommen richtig finden. Diese Agentur für Sprunginnovation geht ein Thema an, das private Akteure so nicht vornehmen. Das ist viel zu riskant, viel zu finanzintensiv für private Akteure. Und diese Aktivitäten, die die Sprint durchführt, passen auch nicht in die normalen Förderprogramme und oder die normalen Forschungseinrichtungen, die wir in Deutschland haben. Da ist eben der lange Atem über eine Legislatur hinaus nicht vorhanden, die hohen Finanzvolumina nicht vorhanden und auch die Bereitschaft, ein hohes Scheiternsrisiko einzugehen, ist dort letztendlich auch nicht vorhanden. Und deswegen ist die Sprint ein Format, wo man das eben leben kann und das unterstützen wir auch nachdrücklich. Nun werden aber auch für andere Problemlagen, ich spreche mal den Transfer an oder die innovationsorientierte Strukturpolitik, und andere Themen, da werden jetzt auch Agenturen vorgeschlagen. Im Raum stehen immer wieder oder standen die Deutsche Transferagentur, die Nova und jetzt ganz aktuell im Koalitionsvertrag auch die DATI. Bei den Formaten müssen wir eher zurückhalten, denn diese bedienen Problemstellungen und Aufgaben, für die es schon Formate gibt und die auch schon in anderer Art und Weise förderpolitisch in Strukturen eingebunden sind. Bei der Bewertung sind uns eigentlich zwei Aspekte vornehmlich relevant. Zum einen, diesen Agenturen kann man die politisch-strategischen Aufgaben nicht übertragen. Sie können das nicht outsourcen. Und übrigens, wenn man immer die Modelle aus dem Ausland heranzieht, auch bei der Vinnova in Schweden wird die politisch-strategische Aufgabe nicht ausgesourced. Das Ministerium hat dort immer noch das letzte Sagen. Und das ist ganz wichtig, dass man das eben nicht outsourcen kann. Das muss in den Ministerien bleiben. Und wenn die Ministerien diese strategische Aufgabe nicht effizient erfüllen, dann muss man dort für mehr Agilität sorgen, im obigen Sinne. Und dann kann das funktionieren. Aber outsourcen kann ich das nicht. Zum Zweiten, was daraus folgt logischerweise ist, dass die Umsetzung der Vorgaben der Politik möglicherweise an Agenturen ausgelagert werden können. Das kann man sich durchaus vorstellen. Doch wenn man ganz genau hinschaut, dann wird diese Umsetzungsaufgabe heute schon von den Projektträgern übernommen. So gesehen ist das nichts Neues. Wir brauchen dafür keine neue Struktur, sondern man muss die Projektträgerstrukturen und die Prozesse dort, die muss hin zu überdenken. Das läuft sicherlich auch nicht alles effizient. Darüber ist nachzudenken. Man kann diese Projektträger in einen Wettbewerb setzen. Das findet unserer Ansicht nach nicht in ausreichendem Maße statt. Und man kann auch dafür sorgen, dass Projektträger bei den Ministerien nicht immer die Dauerauftragnehmer sind, sondern dass diese Projektträger auch öfters gewechselt werden, um so einfach Anreize zur Verbesserung zu setzen. Summa summarum heißt das für uns, das, was für die Ministerien gilt, das gilt auch für die Projektträger. Mehr Agilität und mehr Effizienz. Das ist allemal besser als eine weitere öffentliche Struktur, also Steuerungs- und Verwaltungseinheit, aufzubauen, wie es mit den Agenturen vorgeschlagen wird.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Kantner, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Das Gutachten der EFI 2022.
In 6 Folgen unseres Podcasts werden Stärken und Schwächen des deutschen Forschungs- und Innovationssystems analysiert und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung formuliert.
Sie wollen mehr Informationen? Dann laden Sie sich das Jahresgutachten auf unserer Webseite herunter unter www.e-fi.de.